Wir stehen an der Landstraße irgendwo im tiefsten Brandenburg und wollen ein paar Kampfläufer beobachten, was man so macht an einem Dienstagnachmittag. Doch was ist da? Aus der Ferne nähert sich ein sportliches Auto mit 120 Sachen und das Licht im Kofferraum. Das kann nur Julie C. sein. Julie C., die gerade in einem übermenschlichen Tempo zwischen Welten hin und her pendelt und unter Leuten ihren Spieltrieb am Corpus Delicti freien Lauf lässt. Ich strecke schon mal meinen Finger raus, vielleicht nimmt sie uns hier mit. Was denkst du, würde Nietzsche sagen, wenn er uns den Folgentitel lesen würde?
So habe ich das nicht gemeint. Das ist eigentlich auch nicht von mir, dieses Buch.
Ja, das wissen wir. Das ist ja von Juli C.
Ja, stimmt. Ja, aber du hast mir gesagt, du findest dieses Buch eigentlich ganz gut. Woher kennst du das eigentlich?
Ja, also ich habe das von meinem verstorbenen Opa geerbt. Und zwar hatten die das zweimal im Haus. Also ich glaube, die haben das einfach zweimal geschenkt bekommen oder so.
Okay.
Also man kauft ja ein Buch nicht zweimal so. Oder vielleicht hat meine Oma das gekauft, mein Opa. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben es geschenkt bekommen. Auf jeden Fall hatten die das zweimal. Und ich habe das dann in der Zeit gerade bekommen. Oder kurz vorher bekommen. Und dann aber in der Zeit gelesen, als ich aus Berlin weggezogen bin. Und es geht ja in dem Buch auch um eine Berlin-Flüchtende. Deswegen muss ich sagen, dass ich das damals sehr gefühlt habe, als ich das gelesen habe. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann gemeint habe, jo, lass mal über Gegenwartsliteratur, lass mal über Juli C. reden. Also dieses Buch als Aufhänger. Und noch eine kurze Anmerkung. Kurz nachdem ich das dann fertig gelesen hatte, hat das auch unabhängig von mir meine Mutter gelesen. Also irgendwie alle in meiner Familie haben dieses Buch irgendwann mal in der Hand gehabt, ob gewollt oder ungewollt, keine Ahnung, wahrscheinlich haben es auch viele einfach irgendwie geschenkt bekommen oder sowas. Es ist ja auch ein sehr populäres Buch, ich glaube, es war mal ein Bestseller oder so.
Bestimmt, ich glaube, alle Bücher von Juli C. waren irgendwann mal Bestseller, oder?
Gut, das könnte man wissen, wenn man einen Podcast für das Buch macht. Was ist denn dein Bezug zu dem Buch?
Du hast es mir gegeben, keine Ahnung, das ist ungefähr mein Bezug dazu, aber ich habe das auch gelesen, natürlich, sonst würden wir den Podcast ja hier nicht machen. Und ich fand, du hast es ja auch so angepriesen, oder? Hast du auch sehr gefühlt und gesagt, ah, richtig gutes Buch und so weiter. Und ich muss dir zustimmen, ja, das Buch ist auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall recht gut gefallen.
Nice, okay. Also für mich war es so ein richtiger Page-Turner. Also ich war so richtig, ich habe angefangen und konnte teilweise nicht aufhören. Ich habe mich teilweise so nachts um zwei gefunden, wie ich das Buch lese, seit 3 Stunden.
Okay, gut. So spannend fand ich es nicht, aber es war trotzdem ein gutes Buch.
Wie gesagt, das hat ja gerade sehr gut zu meiner Zeit gepasst.
Ja, übel.
Eigentlich nicht, weil dieses Buch, und da springen wir schon in die Inhaltszusammenfassung, spielt 2022. Und zwar grob im Sommer, also nachdem die Pandemie schon angerollt ist. Und dort in diesem Buch, die Inhaltszusammenfassung, die ich jetzt mache, kommt rein von mir, ohne groß Sekundärquellen. Also falls jetzt sowas ausgelassen ist, ist auf meiner Kappe gewachsen. Ich bin schuld. Hier in diesem Buch lernen wir zunächst Dora kennen, die mit 36 Jahren ein Haus in einem Dorf in Brandenburg in der Nähe von Berlin gekauft hat. Die hat ziemlich lang in der Großstadt gewohnt und hatte jetzt vor, der zu entkommen, vor allem jetzt auch dem Corona-Lockdown dort, kommt aber ursprünglich aus so Nordwestdeutschland, also ich glaube aus Münster, zumindest hat sie Familie in Münster.
Ja. Aber sie ist dann nach Berlin gezogen und jetzt arbeitet sie in einer Werbeagentur und wohnt mit ihrem Freund zusammen. Der ist ziemlich engagiert, der ist Journalist, eigentlich aber nicht irgendwie bei einer großen Zeitung oder so, sondern der arbeitet von zu Hause aus. Ich glaube, einen Blog hat er, oder? Und
weiß
der
nicht,
heißt
genau.
Robert. Und Robert, der ist schon fast, also er ist so schon richtig aktivistisch gegenüber dem Klima. Gerechtigkeit diesem Thema, der schreibt da auch sehr engagiert. Und jetzt kommt die Corona-Pandemie und da ist er natürlich super leidenschaftlich dabei. Der geht mit großer Strenge in Bezug auf Menschen, die sich nicht haklern, die ganzen Regeln halten. Also da schlägt er richtig aus und Dora ist eine der Leidtragenden davon. War da nicht irgendwas mit Plastikflaschen oder so, dass die richtig sortiert werden müssen oder richtige Mülltrennung? Das fand er ganz
Ja,
wichtig und Dora hat sich da.
das war noch beim Klima, genau. Aber in der Pandemie verbietet er dann auch Dora teilweise mit dem Hund Gassi zu gehen, weil er eben so ein sehr streng auf die Regeln beachtet, dass die während Corona eingehalten werden. Das Haus, das Dora jetzt hier nach Brandenburg zieht, um hier eben der Robert Fähre, dieser Neologismus ist mir nicht gelungen, zu entkommen. Das hat sie schon vor der Pandemie gekauft, aber ohne Robert davon irgendwas zu erzählen. Und zwar, ja, der war ja schon vorher recht fanatisch in Bezug auf die Klimafragen. Da hatte die vorher schon einige Dispute und da hat sie das so ein bisschen als Zufluchtsort sich auserkoren, als sie das gesehen hat. Und sie hatte dann so den Traum, dort außerhalb von Berlin Kartoffeln anzubauen und irgendwie dort vom Homeoffice aus zu arbeiten und ihre Berliner Freunde, Klammer auf, die sie eigentlich nicht hat, weil es sind so hauptsächlich Roberts Freunde und die mag sie nicht besonders, die sind auch alle sehr korrekt drauf, sage ich mal, dass sie ihre Berliner Freundin da einladen kann, dass sie dann so begeistert sind, was für eine Idylle sie dort lebt.
Idylle sagst du jetzt auch ganz gut. Das Dorf, wo sie hingezogen ist, heißt Bracken. Das ist ein brandenburgisches Dorf und so wie der Name sich anhört, so ist es auch ein bisschen beschrieben. Also es ist eine Idylle oder eine Einöde, je nachdem, wie jetzt sich Juli C. Sich fühlt zu beschreiben. Aber sie lernen dann auch schnell ihren Nachbarn Gothe kennen und der ist super hilfreich eigentlich. Das Problem ist nur, dass er so der Dorfnazi ist und der stellt sich auch genauso vor. Hallo, ich bin Gothe und ich bin der Dorfnazi. Er hat eine Tochter und die ist bei ihm. Das sind gerade Ferien bei ihr. Und ja, Dora hat eigentlich so eine anfängliche Schwierigkeit mit ihm, aber das geht eigentlich recht schnell, bis sie die beiden ins Herz schließt. Seine Frau, also Gothes Frau, hat ihn verlassen, nachdem er in eine Messerstecherei verwickelt war. Und da sagte er auch so, ja, aber so wie es in der Zeitung steht, so war das eigentlich gar nicht. Da sind wir eigentlich nur so halb dran schuld. Und das ist irgendwie schwierig, so eine Messerstecherei von einem da Nazi zu glauben, dass er da nicht richtig gut verwickelt oder dass er da nicht wirklich schuld war. Naja, das glaubt dann Dora nur so mehr oder weniger.
Ja, eigentlich ist das hier alles so cool verwickelt, aber dem geschuldet, dass
Ja.
ich das jetzt aus meinem Gedächtnis irgendwie rearrangieren musste. Ja, eigentlich ist das so ein bisschen so Krimi-mäßig aufgebaut, dass man das erst so Stück für Stück rausfindet, was jetzt da wirklich passiert ist. Oder auch nicht. Also wir kriegen da nie so eine richtige Wahrheit auch präsentiert.
Ja.
Wir lernen dann auch im Laufe des Buches die anderen Bewohner des Dorfes mit der Zeit immer mehr kennen und denen ihre, ich sag mal, sonderbare Gemeinschaft auch mit dazu. Wir haben hier zum Beispiel Tom und Steffen, die beiden sind ein Paar, also homosexuell, wählen aber die AfD, was ja erstmal was ja für viele Leute erstmal nicht so logisch klingt, sag ich mal so. Wir lernen Sadi kennen, die nachts in einer Fabrik arbeitet, in einer Gießerei, glaube ich, am Rand von Berlin und tagsüber zwei Kinder großziehen muss und eigentlich nie so richtig zur Ruhe kommt, große Schlafprobleme hat und ja, sehr, sehr beschäftigt ist, also einfach auch eine schwierige Existenz hat. Wir lernen die Leute von der Freiwilligen Feuerwehr kennen, die da immer recht gesellig rumstehen, sage ich mal. Wir lernen den Nachbar Heinrich kennen, den sie immer mit dem Spitznamen R2D2 anspricht, der immer irgendwie rassistische Witze reißt, aber ansonsten sehr zuvorkommend ist. Also beispielsweise gibt es eine Szene, wo er einfach so irgendwie ihre Hecke schneidet oder irgendwie ihren Rasen mäht oder irgendwie sowas. Und die helfen da insgesamt auch alle im Dorf sehr zusammen. Und das ist schon
Ja.
ein bisschen, wie man sich die Idylle da vorstellt.
Ja, so ein schönes Dorfleben, da wo jeder zusammenarbeitet. Aber es ist nicht alles so eine Idylle, sondern es gibt auch eine krasse Diskrepanz zwischen diesem Wunschdenken der Berliner Stadtmenschen, also Dora hier in dem Fall, und der Realität. Also einfach, es ist ein strukturschwaches Land. Zum Beispiel hier der Einkauf zum Supermarkt, der muss mit einem Bus gemacht werden. Das dauert den ganzen Nachmittag, bis man da ist. Und wird auch beschrieben, wie lange das dann dauert. Und ja, da muss man schon viel mitnehmen, dass man es nicht häufig machen muss.
Und deswegen weicht sie dann, obwohl es natürlich sehr schlecht für die Umwelt ist, doch das eine oder andere Mal auf des Dorfnazis Nachbarn gutes Pickup aus. Der ist dann natürlich auch sehr bequem, um zum Einkaufen zu kommen. Und durch solche kleinen Sachen wie hier beginnen auf eine sonderbare Weise Dora und der Dorfnazi Gothe, vor allem halt wegen der geografischen Nähe, wahrscheinlich aber auch wegen Gothes Tochter und Doras Hund. Die spielen da immer gern zusammen, sich so ein bisschen anzufreunden und sich auch so ein bisschen näher zu kommen. Also es gibt da durchaus einige Gedanken in Richtung, ob da vielleicht mehr als nur Freundschaft sein könnte. Aber sie geraten auch genauso oft aneinander. Also wir haben beispielsweise den andauernden Vorwurf, das ist eigentlich auch fast der einzige Vorwurf, aber der ist sehr präsent, von Gothe gegenüber Dora, dass sie sehr überheblich gegenüber ist, dass sie sich für was Besseres hält, weil sie da aus der Stadt kommt, weil sie studiert hat und vielleicht auch aus dem Westen kommt und Gothe halt einfach der dumme Nazi ist. So sagt
Ja.
er das.
Aber auch gegenüber, also wenn man Doras Perspektive dann sieht, sie ist ja eher links eingerichtet und dass sie dann jemanden zum Nachbarn hat und jemanden, den sie auch irgendwann mögen wird, dass der dann Nazi ist, das ist dann auch diese Diskrepanz, die dann einfach schlecht ist für sie.
Ich finde es interessant, dass
Aber
du sagst,
gut.
dass sie eher links eingestellt ist. Darüber wird noch zu diskutieren sein. Also ich würde,
Okay.
also sie ist jetzt nicht rechts eingestellt, aber ich finde Jule C.'s so politische Standpunkt oder wie auch immer, ist
Ja.
eigentlich sehr interessant. Also der ist jetzt nicht, also der ist sehr ambivalent, würde ich
Ja.
sagen. Der ist jetzt nicht so eindeutig in eine Richtung zu schieben, wie man es bei manchen anderen Autoren vielleicht machen kann.
Ja, dann bin ich gespannt, was wir darüber dann später sagen werden.
Vor
Aber
allem wahrscheinlich,
erstmal
wenn wir
hier.
dann zwischen Welten besprechen. Ja, aber ja, weiter.
Weiter im Text. Nämlich Dora verliert dann ihren Job in der Berliner Agentur wegen Corona. Also müssen ja sehr viele Leute noch entlassen. Leute wollen. Brauchen nicht mehr so viel Werbung, weil die Unternehmen kein Geld dafür haben und sie werden dann auch mit einer heuchlerischen E-Mail dann ein bisschen abgespeist. Im Laufe des
Ich
Buches, The
zitiere
Big Bang.
herzlich Susanne.
Ja, wenn man gerade gefeuert wird, da sind natürlich super viel Herzen dabei.
Ja.
Na gut. Im Laufe des Buches beginnt sie dann auch so ein bisschen so ein Marketing, so selbstständig zu werden und Marketing für den Blumenladen im Dorf zu machen. Das ist so ein bisschen ihr Traum, dass sie sagt: Oh gut, wenn ich keinen Job habe, dann. Mache ich meine eigene Firma auf, sozusagen.
Und damit beginnt dann jetzt auch so ein bisschen der letzte Teil des Buches. Also auch hier, das ist auch so, dann ist sie eine Zeit lang arbeitslos und sowas, das ist hier sehr krass zusammengedampft. Eigentlich ist es auch so ein bisschen so krimimäßig, dass sie dann so irgendwie so gucken muss, dass sie sich irgendwie Geld von ihrem Vater leiht und sowas. Das ist alles ganz cool verstrickt, so, aber wie
Ja,
gesagt, ich habe
voll.
jetzt hier nur so plakativ gemacht. Im
Der,
letzten
ja.
Teil des Buches erkrankt dann Gothe an einem Hirntumor, obwohl an einer Raumforderung, wie es im Buch liebevoll heißt. Obwohl Dora ein bisschen Hadern hat, so, sie hadert ein bisschen damit, einem Nazi zu helfen, rettet sie ihm dann doch bei einem Autounfall das Leben. Und sie bittet sogar ihren Vater, der ist Chefarzt, Chefchirurg an der Berliner Charité, ihm zu helfen. Und also Gothe öffnet sich dann ihr da im Gegenzug dazu ein bisschen und zeigt ihr zum Beispiel Plätze aus seiner Vergangenheit und erklärt ihr so ein bisschen, wie es dazu kam eigentlich, dass er so bestimmte Ansichten hat und
Ja.
was für ein vielleicht schweres Leben er eigentlich hat.
Um vielleicht noch ein bisschen auf dieses Hadern einzugehen, ist es ja so, dass Gothe wegen dieser Messerstecherei auf Bewährung ist und Gothe hat ein deutliches Alkoholproblem, was da im Buch auch angesprochen wird. Und es ist dann so, dass er dann besoffen Auto fährt und dann in den Graben reinfährt und da hilft Dora ihm eben raus aus dem Graben und aus dieser Patsche, weil wenn es die Polizei erfährt, dass er betrunken Auto gefahren ist, dann kommt er ins Gefängnis und ich meine, er hat ein Kind zu Hause und das will dann Dora auch nicht, dass die Tochter dann irgendwie ja ohne Vater ist. Das ist auch blöd und deswegen hilft sie ihm dann da aus dieser Patsche ein bisschen rauszukommen. Aber gut, dann Gothe wird in der Charité auch untersucht und der Chefarzt will ihm sagen, dass er einen Hirntumor hat, aber er will es eigentlich gar nicht hören, also er weiß ja eigentlich gar nicht, dass er Krebs hat. Aber gut, diese Situation verschlimmert sich dann immer mehr. Also Gothe begeht dann auch Selbstmord. Und auf seiner Beerdigung sieht man dann Dora, seine Tochter, ein letztes Mal wieder mit nämlich seiner oder ihrer Mutter in der Hand, oder? Die geht dann zurück nach Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Genau. Ja, und damit endet so ein bisschen dieses Werk hier. Es ist mehr oder weniger ein bisschen trauriges Ende. Ich glaube, das könnte spannende Interpretation sein, aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal die Figuren so ein bisschen einordnen.
Ja.
Du hast ja vorhin schon gemeint, du würdest Dora als politisch links einordnen.
Ja.
Wie würdest du das begründen?
Ja, ich meine, es ist nicht unbedingt etwas, was sie macht, sondern wie sie sich in Bezug auf die anderen positioniert. Weil sie sagt ja, okay, da drüben ist der Nazi, das bin ich auf jeden Fall nicht und das ist schlecht. Und wo muss man denn sein? Wenn man gegen rechts ist, dann muss man ja auf jeden Fall irgendwo links sein, oder? Also ich weiß nicht. Ne? Deswegen jemanden, sie findet ja auch an sich dieses Klima gut, dieses Umweltaktivismus gut. Ist ja auch, hat auch ein bisschen so linke Züge immer. Und generell, ich glaube, in Berlin zu wohnen in so einer,
Kreuzberg.
so, in so einer, ja, oder? Wohnt sie nicht hier auch in Kreuzberg,
Sie wohnen in
oder?
Kreuzberg, ja.
Ja. In so einer, ich sag mal, Bubble mit Robert, das hält man nicht aus, wenn man nicht links ist oder zumindest so eingestellt ist. Also ich kann mir nicht
Ja.
vorstellen, dass sie jetzt die CDU wählt und trotzdem mit Robert zusammen ist. Gut, außer natürlich, wenn sie das nur macht, um Robert zu stören.
Nee, also das, warum ich da so ein bisschen gemeint habe, so, boah, ich würde ihm jetzt nicht uneingeschränkt, also prinzipiell schon, aber ich würde ihm nicht uneingeschränkt zustimmen. Dora ist keine Person, die da jetzt einfach mitläuft, sage ich mal, oder
Nee.
die einfach das, was gerade en vogue ist, sage ich mal, mitmacht oder sowas, sondern sie ist immer eine Person, die hinterfragt und die auch sich schon ihre eigene Meinung bildet oder schon ihre eigene
Und
Sicht
deswegen ist sie
hat.
nicht
Also,
links, oder was?
nee, so meine ich es nicht gemeint. Also, so manche Sachen, die jetzt manche Linke jetzt da, die Robert, also ich würde zum Beispiel sagen, dass Robert nochmal vielleicht da jetzt ein Stück extremer ist als sie zum Beispiel. So.
Ja, das natürlich. Also Robert ist einfach ein dogmatischer Idealist. Also das kann man gar nicht anders sagen.
Okay.
Das ist ganz klar, aber es das heißt ja, also es ist halt ein Extrem von dem Spektrum, aber ich würde sie auch auf jeden Fall nicht als konservativ einschätzen, oder? Sie ist schon eher progressiv und
In Bezug auf diese
ja.
politische Debatte, also natürlich haben wir jetzt hier mit einem Nazi zu tun und da muss man natürlich auch ein bisschen über Politik reden, aber wir können es auf jeden Fall einigen, dass sie nicht rechts ist.
Ja.
Aber ich glaube, was genau sie ist, ich finde, das Buch ist so ein bisschen eine Vorlage für Zwischenwelten. Ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt. Das spielt auch im gleichen Universum. Also
Ja.
kurz zur Einordnung. Wir haben unter Leuten. Buch von ihr, das glaube ich 2015 erschienen ist. Das spielt in Unterleuten. Unterleuten ist ein Nachbarort von Bracken, also wo jetzt hier spielt. Und das wiederum ist ein Nachbarort von, wie heißt's?
Weiß ich nicht. Das kommt dann in der Folge zu Zwischenwelten.
Ja. Auf jeden Fall alle irgendwie ein Nachbarort von Prignitz oder so. Das ist ein erfundener Landkreis, glaube ich.
Prignitz.
Prignitz. Ich glaube, das ist alles
Ja.
ein bisschen erfunden, dieser ganze Landkreis da. Aber es spielt quasi alles im selben Universum und die Personen, glaube ich, treffen sich nicht gegenseitig, aber ab und zu kommen irgendwie so Ortsnamen oder sowas oder irgendwie wird
Wieder
ein Bauer
vor.
erwähnt oder sowas, der vielleicht auch schon im anderen Werk schon mal vorkam.
Ja. Dann haben wir Jojo, den Vater, den sie nicht Vater nennt, sondern eben bei diesem Spitznamen. Er ist Arzt, der ist ja an der Charité und Dora handelt einfach nur gegen ihn, nur aus Trotz. Also ich glaube, ich weiß nicht, was jetzt der Vater für sie vorgestellt hatte, aber auf jeden Fall nicht Werbetexterin. Das wollte der Vater auf jeden Fall nicht haben für seine Tochter. Aber genau deswegen hat sie es gemacht. Also da ist so ein bisschen eine Abneigung gegenüber dem Vater auf jeden Fall da. Aber der Vater ist ja Arzt und ich glaube, den stellt man sich so typisch, wie man sich einen Chefarzt vorstellt. Bisschen arrogant, besserwisserisch und denkt, es der Gott in Weiß. So, und das lebt er auch aus, aber auch auf der anderen Seite super gutmütig. Also gegen Ende, wo er dann gut hilft und auch uneingeschränkt seiner Tochter eigentlich hilft. Gut, nicht uneingeschränkt, das ist wahr. Ich weiß, dass sie leiht sich ja Geld von ihm und im Buch wird gesagt, ja, also er gibt mehr, als es sein muss, aber nicht so viel, dass es großzügig ist,
Ja.
was ich eine schöne Einordnung fand.
Ich fand
Ja,
den
also.
Vater ziemlich krass, der hat mich ziemlich beeindruckt, weil er so ein bisschen das Ideal, ja, jetzt komme ich schon wieder mit dem Bürger, wie bei Kafka immer, aber gut, mit dem Vater muss man vielleicht einfach über Kafka reden, vor allem wenn es Vaterprobleme sind. Der hatte so ein bisschen dieses moderne Bürgerideal für mich verkörpert. Und das
Ja,
liegt hauptsächlich
stimmt.
daran, weil er einmal eine erfolgreiche Karriere hat. Er ist ein Arbeitstier. Er fährt mit seinem Jaguar durch die Gegend und schafft es auch noch nachts um drei, irgendwelchen Nazis in Brandenburg zu helfen, nur weil seine Tochter ihn drum bittet. Und trotzdem noch am nächsten Tag irgendwie in Münster. Der pendelt auch oft von Münster nach Berlin, weil er irgendwie einmal die Woche an der Charité ist und sonst aber in Münster lebt. Also da, diesen Spagat hat er. Er hört moderne klassische Musik, er liest moderne, also aktuelle Gegenwartsliteratur. Er, weiß ich nicht, mit Corona ist er zwar einerseits Arzt und tut dann natürlich an vorderster Front Corona bekämpfen, andererseits gibt es zum Beispiel eine Party, wo er seine Familie, oder Party ist übertrieben, aber er lädt seine Familie in Berlin irgendwie da zum Essen ein und sagt auch gegen die Vorschriften, nee, das ist mir wichtiger. Also ich finde, er hat so ein bisschen dieses moderne Bürgerideal verkörpert er. Und das beeindruckt mich auf jeden Fall. Also jetzt nicht, dass ich unbedingt ein moderner Bürger werden will, aber ich fand es beeindruckend.
Ja, voll. Ich meine, das ist ja auch einfach dann eine sehr aktive Person, oder? Also wenn man so viel schafft und so weiter. Aber er ist jetzt nicht mehr, die sind geschieden, oder? Die Eltern von Dora, die sind nicht mehr zusammen. Also das ist ja dann ein
Weiß
bisschen
ich nicht
gegen,
mehr aus dem Kopf.
oder?
Weiß
Doch,
ich nicht mehr.
doch, der hat doch eine neue Freundin.
Ja, stimmt. Hast recht. Du hast recht.
Deswegen, das ist dann vielleicht,
Nein, nein, nein,
ist das die
die
Frage?
Mutter ist gestorben, Philipp. Die Mutter ist gestorben.
Echt? Okay, dann habe ich es, aber die hat auf jeden Fall eine neue Freundin.
Ja,
Gut, dann ist es.
die Mutter ist gestorben auch so einem
Ah,
Hirntumor.
ja, stimmt.
Ja, ja,
Ah,
ja.
das ist aber jetzt nicht die größte Geschichte, deswegen habe ich es vergessen.
Ja, es ist ein
Aber
Leben
es ist
geblieben.
ja, ein Nebenschauplatz. Gut, nächstes. Also ich habe diese Personenaufteilung zweifach geschaltet, einmal Dora und Goethe, weil es die zwei Hauptpersonen sind und darauf finde ich es am wichtigsten einzugehen. Also wir kommen hier gar nicht so viel von seiner Nazi-Seite mit. Also ja, das ist so ein bisschen im Hintergrund, ne? Seine Nazi-Freunde kommen mit und die werden beschrieben, dass die halt das Horst-Wessel-Lied singen und Springerstiefel, glaube ich, anhaben. Aber und diese Messerstecherei natürlich. Aber ansonsten ist das eigentlich einfach ein netter Mensch, oder? Also wir sehen ihn jetzt nicht aktiv ein Flüchtlingsheim anzünden, was er aber gesehen hat
Er steht einmal vor
als
so einem
Kind.
Haus und tut das schwule Paar beleidigen. Das sehen wir.
Ja. Aber so im Großen und Ganzen ist er halt einfach irgendwie so ein bisschen runtergekommener, aber immer noch super guter Vater eigentlich. Also seine Tochter liebt ihn ja absolut. Die weiß auch absolut nicht, was passiert um sie herum.
Guter Vater, weiß ich nicht, weil er ist die ganze Zeit besoffen und
Das Haus sieht auch aus wie Sau, außer das Kind, das Zimmer von seiner Tochter, ne? Also, aber er versucht es wenigstens, weißt du? Also er versucht, ein aktiver, involvierter und guter Vater zu sein. Er schnitzt ja auch diesen Löwen, war es, oder was war das?
Wolf.
Wolf. Warum? Das ist irgendwie klar. Aber ja, also. Deswegen, was ich meine, das ist jetzt eigentlich ein sympathischer Nazi schon fast. Gut, das kann man jetzt eigentlich nicht sagen, aber das bitte nicht aus dem Kontext nehmen.
Ja, also
Aber da kommen wir auch gleich.
Jules C. schafft eine Person, die natürlich ihre Macken hat, aber die auf eine Art auch liebevoll ist, so,
Ja.
oder die man mögen kann, sag ich mal so.
Und da kommen wir, finde ich, zum Kernstück, was dieses Buch ausmacht, nämlich dieses differenzierte Weltbild. Es gibt hier verschiedene Personengruppen. Nehmen wir jetzt mal diese Linken her, das ist natürlich Robert, wird das da ja, als Person genommen und Dora auch ein bisschen, weil sie ja auch aus diesem gleichen Milieu kommt. Wir haben diese Heuchlerei, die ihm ja auch die Gute auch Dora vorwirft, oder? Und dann auch diese Gutgläubigkeit und
Ja.
ich sag's mal so, diese bürgerliche Radikalität, so weißt du, wir müssen alles in dieser Welt, um alles in der Welt dieses Klima retten. Und deswegen benutze ich auch eine Bambus-Zahnbürste und Jute-Tasche. Ja, das ist nicht radikal, das ist eigentlich einfach nur ein anderes Normal, ne? Also.
Aber auch hier, ich finde, Dora passt nicht perfekt in dieses, was du gerade gemeint
Nee.
hast, diese linke Heuchelei rein, weil sie rechnet sich im Kopf durch, wie viele
Aber sie macht es
Plastiktaschen
trotzdem.
könnte ich benutzen mu oder mu müsste ich benutzen, um diesen Jutebeutel zu rechtfertigen, weil der braucht auch viel Wasser und so. Und irgendwie hat sie gemeint, irgendwie, keine Ahnung, 1000 Plastiktaschen entsprechen einen Jutebeutel und ab der 1001. Plastiktasche lohnt sich der Jutebeutel. Also ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber wie
Ja.
du gesagt hast, sie macht es trotzdem, aber sie hinterfragt es schon. Und das würde,
Ja,
glaube ich, Robert
absolut.
nicht
Ja.
machen.
Nee. Dogmatischer Idealist, wie ich gemeint hatte. Aber ja. Also zum Beispiel ist es nicht vorstellbar, dass man neben einem Nazi wohnt. So von, sagt sie ja auch, ne? Also wenn ich das meinen Berliner Freunden erzähle, huiuiui. Also man ist da so in seiner Bubble und da kommt man nicht raus und man kennt auch nur die Leute mit der eigenen Meinung und denkt nicht dran, dass es dann andere Menschen gibt, die anderer Meinung sind. Gut, dass der Nachbar dann Nazi ist, dass das eine andere Meinung ist, ist jetzt wieder auch steht auf einem anderen Blatt, aber das ist dann wieder, sag ich mal, diese linke Bubble, die jetzt Robert verkörpert, die lässt kein anderes, keine andere Meinung zu. Da gibt es eigentlich nur eine und die das ist die richtige, oder?
Ja, auch wieder finde ich eine Vorrampe für Zwischenwelten.
Ja. Aber da finde ich, bei Zwischenwelten, da kommen wir noch, ist es nicht so differenziert, das Weltbild.
Das
Hier haben
stimmt,
wir
ja,
wirklich
das stimmt.
super viel auch Ironie dabei. Also sie sagt ja selber, das ist, also Mülltrennung, dass sie das nicht macht, ist ja schon irgendwie allein ein Gewinn für sich selber. Und denkt sich auch, das ist so dumm, dass ich mich jetzt darüber eigentlich freue, irgendwie. Das weiß ihr selber, also Dora.
Das
Und ja.
rechne ich diesem Buch hier sehr hoch an, dass sehr viele Themen, die aktuell sind, die relevant sind, angeschnitten werden und aber mit so einer
Nicht ausdiskutiert
spielerischen,
werden.
was? Nicht
Nicht
ausdiskutiert, ja.
ausdiskutiert
Mit so
werden.
einer spielerischen Leichtigkeit einfach also thematisiert werden, aber dann doch wieder, also genommen und dann wieder aber hingestellt werden und einfach
Nee.
gesagt werden, okay, hier geht es aber eigentlich um was anderes. Das ist zwar gerade relevant, aber eigentlich, ja, eigentlich ist mir doch hier bei Dora in Brandenburg.
Ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen Robert, sag ich mal, der ist ja auch super, also nee, sorry. Machen wir weiter mit den AfD-Wählern. War ich ein
Top-Überleitung, Bro.
bisschen, sorry, war ich ein bisschen durcheinander. Diese AfD-Wähler sind ja auch dort, so die, wie heißen die beiden, das schwule Pärchen, die sind
Tom und
ja
Steffen.
Tom und Steffen, genau. Das ist so ein bisschen das halbe Dorf, wenn irgendwie die AfD ist, so ein bisschen Sammelbecken für die Rechtsideologie. Und sie sagt ja auch, das ist eine Partei, die demokratiegefährdend ist. Warum wählt ihr die? Ja, und dann finde ich, ist auch gut erklärt worden, warum. Also, wie man zu so einer schlechten Entscheidung einfach kommt. Man fühlt sich abgehängt, man ist nicht Teil dieser öffentlichen Diskussion, man fühlt sich nicht wichtig genug, nicht wahrgenommen. Ja, und dann ist dann halt auch eigentlich nicht wichtig, was man wählt, oder? Dann kann man auch Scheiße wählen. Das macht ja sowieso keinen Sinn.
Ja,
Also, diese Gedanken fand ich eigentlich schon ganz interessant.
eine Sachverhalt, den sie auch schon erklärt hat in dem Buch von ihr, das vorher erschienen ist, Unter Leuten. Da hat sie ja da bestimmte Mängel schon oder bestimmte Mechanismen schon aufgezeigt. Und das hier spielt es dann ein bisschen später und das ist ein bisschen eine logische Schlussfolgerung daraus.
Ja, schon ein bisschen, ja. Gehen wir noch ein bisschen weiter nach rechts, die Nazis als nächstes. Also es wird dargestellt, dass diese eigentlich unvereinbar sind mit dieser menschlichen, mit dem Menschlichen in ihrer Weltanschauung. Also jemand hat diese Messerattacke, das Horst-Wessel-Lied, der Hitlergruß, rassistische Witze und auch sonstige Anspielungen. So, das wird dargestellt, aber das passt irgendwie nicht die Welt rein. Es sind, und die eine macht nicht unbedingt das andere aus, weil es sind ja auch Menschen. Die sind auch Kinder und die Kinder sind unschuldig erstmal. Und die können dann auch die können in der Presse falsch dargestellt werden, wie wir es in der Messerattacke sehen. Also gehen wir davon aus, Goth hat recht, wie er jetzt in der Presse dargestellt wurde. Dann muss man einfach sagen, okay, das ist etwas, da wurde er auf jeden Fall falsch dargestellt und das ist eine Sichtweise, die man sonst im Mainstream nicht hat. Also das ist, ja, wir sind auch nur Menschen. Nochmal kurz blöd gesagt.
Ja, ich finde es auch irgendwie interessant, dass es hier dieses ganze Rechtsein, der eher, als hatten wir auch schon öfter, eher so eine Trotzreaktion ist und weniger, wie es jetzt vielleicht in manchen Kreisen in Süddeutschland ist, ist ein Stolz, ne? Also, keine Ahnung, ich will jetzt nicht die AfD mit der CSU gleichsetzen oder sowas. Aber bei der
Du
CSU
machst
hat
es
man
trotzdem sehr gut.
ja, CSU hat man ja dann, habe ich das Gefühl, eher so einen Stolz, woraus man dann bestimmte Ansichten ableitet. Und ich hätte mir den Eindruck, dass es ja eher, also ich glaube nicht, dass sie auf irgendwas so mega stolz sind. Das habe ich jetzt nicht so ganz das Gefühl, sondern eher so
Nee.
ein Trotz und wir halten uns fest an dem, was uns irgendwie noch bleibt und ich sehe alles blöd.
Ja, aber das ist dann auch natürlich sehr viel mit dieser Heimatverbundenheit. Wer sind wir überhaupt und wer ist um uns herum? Wer sind wir als Menschen?
Ja,
Und
hat man ja auch die
wer ist.
Sichtweise der Stadtbewohner dann.
Genau, ja. Weil also erstmal die Sichtweise der Landbevölkerung und dann ziehen die ganzen Nachbarn ein und das ist dann die Stadtbewohner und das sind ja die Isidora praktisch, die wird da dargestellt. Ja.
Ja, und was ja auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, wir sind ja hier im Osten und sie ist ja Wessi.
Ja. Ja. Aber diese Kluft, die ich angerissen habe, gerade eben zwischen den Stadtbewohnern und den Landbewohnern, eben hier eine Lebensrealität von den Städtern, die sehr weit weg sind mit der Lebensrealität, mit denen die auf dem Land wohnen. Also zum Beispiel Abstand halten während Corona ist auf dem Land ja einfacher, weil da einfach nicht so viele Leute sind. Und in der Stadt halt, da tut man in der U-Bahn, sieht man mehr Menschen, wenn man in Berlin einmal durchfährt, als auf dem Land den ganzen Tag wahrscheinlich. Also,
Ja, stimmt.
oder? Also, da ist halt dieser Abstand nicht so wichtig, weil Corona einfach nicht übertragen werden kann. Da machen die Regeln weniger Sinn. Das heißt, warum soll man sich dran halten? Warum soll man jetzt hierfür irgendwie was wählen für eine Regel, die für die Städter gilt? Das kann doch
Ja.
mir egal sein. Warum wird nicht Politik für diese Landbewohner gemacht? Das ist das, was ja auch sehr häufig angesprochen wird, also nicht nur über Menschen, sondern auch in Unterleuten und in Zwischenwelten, dass die Menschen in der Stadt nicht wissen, wie es auf dem Land ist.
Ja, wir jetzt gehen wir mal zum Stadtmensch, gehen wir zu Robert.
Ja.
Robert ist ziemlich besorgt um die Welt. Er ist
Ja.
aber auch ein bisschen geil auf die Apokalypse.
Ja. Ich meine, was der alles schreibt in seiner Tageszeitung, Blog, was weiß ich, der mahnt da schon noch heftiger als der Lauterbach. Nee, wie heißt der Gesundheitsminister?
Lauterbach?
Lauterbach. Ja.
Brr.
Ja.
Ja, was würdest du abschließend so ein bisschen sagen? Wie
Ja.
ist
Also,
es? Ja.
ich glaube, das ist etwas, was man grundsätzlich eigentlich auch zu Juli C., glaube ich, sagt, das ist ein bisschen so ein Aufruf nach weniger Polarisation und auch gleichzeitig weniger Radikalisierung. Und um es mit dem Zitat aus dem Buch selbst zu unterstreichen, wenig Polarisierung es in Wahrheit gibt, kein Ost und West, unten und oben, links und rechts, weder Paradies noch Apokalypse, wie es Medien und Politik häufig schildern, stattdessen Menschen, die beieinander stehen, die sich mehr oder weniger mögen, die aufeinandertreffen und sich wieder trennen. Ja. Und was ich hier gemeint habe, diese Pseudoradikalisierung für diese Bürgerlichkeit, also dieses Abgrenzen mit Hilfe von Werten, die so ausgelatscht sind, dass die Wiederholung einfach keine Bedeutung hat, man sich dann einfach eigentlich nur noch nachäfft, nur noch andere nachäfft. Also ja, so keine Position ist eine Position, das hat, glaube ich, Juli C. gesagt. Ja, das ist so, irgendwann ist es auch egal, welche Position du hast, wenn sich keiner drum kümmert. Und da wäre es ja besser, wenn man zusammenrückt und wie hier sagt, ja, die sich mehr oder weniger mögen, ist egal, die stehen trotzdem beieinander.
Ich finde es spannend,
Sozusagen.
dass du das so philosophisch siehst, quasi, dieses Buch hier. Interessant. Ich habe da, als ich mir das Buch so auf die Frage, was nehme ich mit, habe ich es eher so zwischenmenschlich betrachtet, so ein bisschen so emotional, sage ich mal. Und zwar habe ich mir so ein bisschen gedacht, so ja, manche Dinge brauchen einfach Zeit, also jetzt auch keine krasse neue Erkenntnis oder sowas, aber das wird hier nochmal schön veranschaulicht. Und lassen sich nicht mit viel Gebrüll von einem auf den anderen Tag lösen. Also, das habe ich mir zwar eingedacht, so was wird es ihr bringen, wenn sie jetzt ihren Nachbarn anschreit oder sowas.
Ja.
So, dadurch wird er seine Meinung nicht ändern und sie wohnt am Ende immer noch da. Also irgendwie, man muss eine Lösung finden, gegenseitig miteinander auszukommen, sich gegenseitig zu akzeptieren. Und ich mir gedacht, ja, ich habe gezeigt, dass auf Menschen zugehen, das kann mehr Frieden schaffen, als gegen sie aufzubegehren. Hier haben wir das Stichwort Überheblichkeit, das ist immer der Vorwurf von Goethe gegenüber ihr. Und wenn er sich dann besser kennenlernt, merkt, okay, vielleicht ist die gar nicht so. Teilweise ist sie aber auch so. Teilweise denkt sie ja, dass sie besser ist als er, weil er Nazi ist. Also teilweise ist es ja sogar gerechtfertigt. Ja, das wird hier alles, finde ich, ganz gut gezeigt. So ein bisschen ein Kodex, wie soll man sich halten, verhalten, falls jemand, der solche Einstellungen hat, in die Nähe von einem zieht. Und das finde ich auch noch einen ziemlich guten Twist gegen Ende, weil eigentlich so bis hierhin könnte man sich so denken, okay, keine Ahnung, das könnte jetzt auch in einem christlichen Predigt irgendwie so einem verklickert werden. Aber hier am Ende kommt ja dann noch diese Raumforderung, dieses Krebsgeschwür mit ins Spiel, wo sie ihm dann hilft, obwohl sie es eigentlich nicht will, obwohl er eigentlich ein Nazi ist, wo sie sich quasi die Menschlichkeit nochmal über dem seine Anschauungen hebt, wo sie sagt, okay, dass der überlebt, ist wichtiger als jetzt hier irgendwelche Anschauungen oder
Ideologie.
sowas, als Ideologien, genau. Und dadurch, dass er am Ende dann aber trotzdem stirbt, zeigt er ja, dass zeigt Julizea in diesem Buch, dass so manchmal sind auch alle Anstrengungen einfach umsonst. So, sie kann sich jetzt so gut versucht haben, mit ihm zu versöhnen. Letztendlich wäre es egal gewesen, ob sie ihn jetzt die ganze Zeit angeschrien hätte oder ob sie sich jetzt versucht hätten anzufreunden,
Wirklich?
weil, ja, warte, weil er ist ja eh gestorben, so, dann hätte sie das Problem eh nicht mehr gehabt. Das Ding ist jetzt, es wird in dem Buch gezeigt, dass es trotzdem besser ist, dass sie es versucht hat, dass sie trotzdem dann ein besseres Gewissen hat, dass sie jetzt im Dorf trotzdem besser dasteht. Dieses Buch spricht sich, finde ich, schon für die Menschlichkeit aus und gegen irgendwelche Polarisierungen, Abgrenzungen, wie du gemeint hast.
Naja, ist interessant, ja, voll. Nee, also bevor ich, also ich komme gleich zu meiner Gesamtinterpretation, die auch sehr mit diesem menschlichen Thema kommt, aber ich sage jetzt mal etwas recht Unwirkliches, Unmenschliches, nicht weil es unmenschlich ist, sondern weil es nicht in der Realität wirklich so passiert, nämlich dieses Thema Satire, also jede Person, die hier kommt, jede Position, die in diesem Buch auf taucht, wird aufs Korn genommen, also durch die Person der Dora. So, jede bekommt eigentlich sein Fett weg und dadurch ist es auch gleichzeitig dieses differenzierte Weltbild, das ich vorhin angesprochen hatte. Weil, wenn so diese Satiriker, das sind die Leute, die immer die Finger in die Wunde legen und da, wo es halt nicht passt, weißt du, was ich meine? So, da müssen sehen, was schlecht läuft in der Welt. Und die Welt ist nun kompliziert und irgendwie muss man ja seine Werte priorisieren und man muss auch zwangsläufig Kompromisse irgendwo schließen und das heißt dann irgendwo Werte dann vernachlässigen und genau diese, ja, Abwägung, das muss man dann machen und das ist, wenn man dann diesen Kompromiss hat, öffnet das natürlich Tür und Tor für die Satire. Und das finde ich ist sehr klug umgesetzt worden in diesem Buch, wie du auch irgendwie mal erwähnt hast
Ja, ich
während
habe
dieser
gemeint,
Interpretation.
das schafft so eine Leichtigkeit, habe ich gemeint.
Ja, voll.
Ja.
Okay. Ich glaube, jetzt gehe ich mal zu meiner Gesamtinterpretation. Ich hoffe, die ist jetzt nicht zu lang, aber ich finde, dieses Buch ist super nah am Leben. Es fühlt sich so an, als würde mir die Geschichte gerade von einem Bekannten irgendwie erzählt worden. Das hat mehrere Gründe. Also erstens, so, es hat sehr aktuelle Themen. Corona, da war ich dabei. Ja? Ich habe das auch durchlebt. Ich weiß, wie sich Dora fühlt, alleine irgendwo zu Hause zu sitzen. Gut, die war jetzt nicht allein, aber was ich meine, ist irgendwie Homeoffice und so weiter. Das weiß man, wie man ist. Alexander Gerst wird ja auch häufig angesprochen, oder? Und
Das ist
den
auch so ein
kenne ich
bisschen
auch.
die Verarbeitung von Social Media, würde ich sagen. Dass wir hier quasi einen Influencer haben. Gut, jetzt ist es halt jetzt nicht ein Influencer-Influencer, sondern halt ein Astronaut. So. Aber
Ja.
dass sie jemanden hat, der zu dem sie eine Beziehung hat, die aber asymmetrisch ist. Also Alexander Gerst hat ja keine Beziehung zu Dora, aber Dora findet zu Alexander Gerst faszinierend.
Ja. Und das finde ich so interessant, weil wenn man Bücher Stell dir mal vor, dieses Buch wird jetzt in 100 Jahren gelesen. Alexander Gerst kennt eigentlich kein Mensch mehr. Oder müssen wir erstmal nochmal nachschauen, wer das jetzt ist,
Stimmt, ja.
glaube ich.
Ja.
Und der hat ja keine so große Bedeutung mehr. Kann man ja gar nicht. In 100 Jahren weiß man nicht mehr, welche Bedeutung diese Person in der Aktualität hatte.
Dann steht
Aber
eine
ich eben
Fußnote
schon.
und dann steht da so bekannter Astronaut.
Ja, genau.
Eigentlich voll cool.
Eine gute Fußnote für einen, oder?
Ja.
Aber das fand ich so schön, dass es halt so aktuelle Themen waren. Aber nicht nur Themen, die ich jetzt kenne, sondern, oder die ich, ja, wo ich weiß, wie sich Dora fühlt, wenn sie darüber spricht, sondern auch einfach, ja, was dann einfach, wie soll ich sagen, in der Gesellschaft passiert. Also
Ja.
dieser Rechtsruck, das hört man ja in den Nachrichten häufig. Ich habe jetzt nicht so wirklich gewusst, was es ist und was es genau bedeutet. Aber hier wird es ja genau ausgespielt. So, man hat diesen Lebensstil und die Meinung von Robert. Ja, ich weiß nicht, das würde ich so sagen, ist so ziemlich Bobo-mäßig, oder?
Ey, ich
wenn ich
möchte,
weiß.
bevor du weiter über Bobos ausführst, möchte ich kurz mit der
Nee, mache ich nicht.
Aktualität einhaken, auch damit du jetzt nicht zu
Ja.
langen Monolog hältst. Und zwar, ich habe mir, während ich das gelesen habe, gedacht, boah, geil, die spricht eigentlich genau das an, so was mich irgendwie so gerade beschäftigt, was mich bewegt. Ist ja voll interessant, da jetzt so irgendwie neue Sachen oder halt zumindest das mal behandelt zu sehen irgendwo, ne? Und da habe ich mir gedacht, so, ja, ich sollte mehr Gegenwartsliteratur lesen und so, das ist doch voll, voll gut. Ich sollte so, das ist voll das
Ja.
Ding. Staffel 3, das wird die Gegenwartsliteratur-Staffel. Aber dann ist mir so gekommen auch der Gedanke, also wahrscheinlich handelt es nicht alle Gegenwartsliteratur über solche Themen, garantiert nicht. Aber dann ist mir so auf jeden Fall so gekommen, so, jo, ich muss auch jetzt nicht den ganzen Tag zum 10.000. Mal über Corona oder über Gendern oder keine Ahnung was lesen, so. So, keine Ahnung, vielleicht gönne ich mir jetzt lieber ein Buch von Thomas Mann oder sowas, und tauche mal eine andere Zeit ein, in der ich nicht gelebt habe
Ja.
und erfahre darüber was Neues. Und gönn mir ab und zu mal so ein Buch aus der Gegenwart. Ich glaube, das langt schon auch. So, man muss sich, man kann auch mal zumindest in Literatur in der Vergangenheit leben und muss nicht immer im Hier und Jetzt sein.
Ja, auch gut. Noch ein letztes aktuelles Thema, was ich hier habe, ist nämlich diese Rassismusdebatte rund um George Floyd. Die wird ja ganz kurz erwähnt. Am Ende passt auch irgendwie zu diesem Nazi-Dings rein, also Gegenüberstellung natürlich. Und das ist ja auch ein Thema 2020, dem konnte man nicht ausweichen. Ja. Aber ich weiß nicht so ganz, ob, ja, es ist halt alles so ein bisschen ein Aufgreifen von Bekanntem, so ein bisschen Name-Calling, weißt du, so, oh, die hat jetzt das hier reingeschrieben. Also, das fand ich jetzt bei George Floyd, weil so, okay, ja, das kommt jetzt natürlich auch noch rein. Hat eigentlich keine Bedeutung in diesem Buch. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie es einfach reingeschrieben hat, weil es halt rein muss.
Sie hat auch kurz dieses Corpus Licti-Thema mit der Gesundheit aufgegriffen. Das fand ich auch spannend, weil Dora
Ja.
raucht und da war auch dann auch so irgendwie so ein Absatz oder so ein bisschen so ein paar Seiten, wo sie dann halt da irgendwie so drüber philosophiert hat, dass ihr Vater, der Jojo, raucht auch. Das irgendwie Nazis, weil der raucht auch. Wir rauchen alle in dem Buch. Nazis und Oberärzte die einzigen Menschen sind, mit denen
Sind
man noch entspannt eine rauchen kann, zum Beispiel.
ja, gut. Anderes Thema. Zweitens,
Ja,
warum ich
Thema von
das
Corpus
Buch.
Licti, hört in die Folge rein.
Ja, genau. Der nächste Grund, warum ich denke, dass es ein sehr aktuelles Buch ist und warum das mir ja so und so nah an am Leben ist, nämlich diese Abbildung von Leben gelingt hier sehr gut. Ich finde es schwer, so Leben wirklich gut darzustellen. In einem fiktiven Buch, man muss ja irgendwo die Geschichte herbekommen und die ist fiktiv bei einem fiktiven Werk, ne? Und ja, Leben besteht halt aus zwei komplett widersprüchlichen Aspekten. Einerseits das alltägliche Leben, weil was man 5/7 seines Lebens macht, ist halt auf die Arbeiten gehen und da passiert einfach nicht so viel, was nicht so wirklich interessant ist und dann vor allem bei Corona, das ist halt alles nicht so interessant von deinem persönlichen Leben. Ne? Man war halt die ganze Zeit zu Hause. Auf der anderen Seite ist das Leben super interessant, weil ich meine, du kennst auch das Sprichwort, das Leben erzählt die interessantesten Geschichten, oder? Und man
Ja.
braucht eben diese Balance zwischen diesem langweiligen, alltäglichen Leben und dieser unglaublichen Absurdität, die dem Leben einfach innewohnt. Also dieses beides braucht man für, würde ich sagen, eine gute Abbildung von einem Leben, von einem akkuraten. Und ich finde, es gelingt hier eigentlich ganz gut. Also wir haben hier so, was langweilig ist, nicht, dass das Buch langweilig ist unbedingt, aber so, was halt Leben langweilig macht, so einkaufen gehen, das muss man halt machen. Aber dann gibt es halt auch, man muss jemandem das Leben retten, was man denkt, dass man eigentlich nie machen müsste, weil, ja, sozusagen. Ja. Und vielleicht als, weiß nicht, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Sonst würde ich
Ja.
die Folge sozusagen beenden.
Also ich hätte noch eine Abschlussfrage.
Also, ja, gut, aber dann die Interpretation würde ich dann folgend abschließen,
Jo, mach
nämlich
das.
mit dem Schlagwort des Buches, trotzdem. Denn wie das Buch uns mitteilt, um im Leben zu bestehen, müssen wir, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Buch, trotzdem weitermachen, trotzdem da sein. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Message, die man hat, weil ich glaube, das Leben ist so schwierig, dass die ganze, auch wenn ich diese Literatur schön finde, wenn Leben so verherrlicht wird, man braucht auch ein Buch, wo man sagt, ey, das Leben ist schon teilweise einfach scheiße. Das Einzige, was wir machen können, ist weitermachen.
Geil, da muss man sich noch mal ein bisschen Trümmerliteratur gönnen, glaube ich.
Ja, okay.
Ja,
Vielleicht.
Abschlussfrage. Pass auf. Ich habe mir gedacht, wir sind mit Nietzsche gestartet, wir müssen mit Nietzsche rausgehen. Inwieweit würdest du sagen, sind hier in dem Dor, in dem Buch, inwieweit würdest du sagen, es ist ein Dorf, inwieweit würdest du sagen, ist Dora ein Übermensch?
Ah, interessant. Also in welcher Weise tötet sie Gott und erschafft ihre neuen Werte ein bisschen? Oder wie weit kann sie auch sich wieder zu dem Naturzustand zurückbringen? Das ist natürlich eine super spannende Geschichte. Und ich würde
Inwieweit
sagen,
schafft sie es durch Reflexion ihres Lebens, ihre eigenen Werte zu kreieren?
ich glaube, sie zerstört einfach gerade ihre Werte, indem sie neben Gott zieht. Weil
Okay.
sie hat ja praktisch den Wert, ich kann nie neben einem Nazi wohnen. Und das ändert sie ja. Das heißt, sie bricht eigentlich ihre Werte weg, zerstört sie ja schon fast. Und wir haben jetzt noch keine Wertbildung in diesem Buch. Vielleicht könnte man argumentieren, dass sie sagt, ja, nach ideellen Werten und so weiter muss man Menschen einteilen. Und jetzt danach sagt man, ja gut, Werte sind eigentlich nicht so wichtig, der Mensch ist wichtig an sich. Welche, muss ich sagen, wie er hier sich verhält, wie er zu anderen Menschen ist. Das könnte man vielleicht sagen, dass das eine Wertumwandlung ist in diesem Buch. Und
Ja,
vielleicht
ich hätte,
so in die
also
Richtung.
Nietzsche ist ja auch so, was habe ich so verstanden, so eine stetige Anpassung, also jetzt nicht, dass es so fixe Werte sind. Und wenn man hier jetzt dann reflektiert und dann feststellt, okay, neben Nazi zu leben ist doch nicht so blöd, dass es dann eigentlich schon dem entspricht, was Nietzsche so ein bisschen vielleicht gewollt hat. So als hier, sie ist auch eine sehr starke Person, so. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema geredet, dass sie alleine lebt, also dass sie mit 37 keine Kinder hat und sowas.
36, aber ja.
Echt?
Aber es wird auch, es wird, ja, hast du zumindest reingeschrieben in
Okay.
die Inhaltszusammenfassung. Aber das wird ein bisschen angesprochen. Sie sagt so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich ziehe gerade aufs Land und ich bin 36, ich habe eigentlich keinen Freund und so weiter. Was mache ich damit? Aber das wird auch recht schnell wieder abgehandelt. Also es ist ihr auch einfach nicht wichtig,
Ja, es gibt auch zum
eigentlich.
Beispiel diesen Gedanken, wo sie überlegt, so ja, also ich lebe jetzt hier auf dem Dorf. Die Männer, die es hier gibt, gibt es nicht so viele. Der Rahmen, so manche sind davon schon alt, manche sind homosexuell. Der Rahmen von den Leuten, die in Frage kommen, ist auch nochmal enger. Ja, also vielleicht muss ich mit dem Goethe, weil anders gibt es nicht.
Oh Mann. Naja, gut. Dann schließe ich mir da meine Abschlussfrage an und
Also
sage.
ich würde sagen so, wir haben hier schon, wir haben es hier auf jeden Fall dadurch, dass sie halt jetzt hier das durchzieht und so, egal was Nietzsche jetzt gesagt hat, schon irgendwie ein bisschen mit einem Übermenschen zu tun.
Okay. Interessant. Denkst du, das hatte eben hat Juli C. das gedacht, dass sie Nietzsche da referenziert?
Sicher. Also
Echt?
safe. Also Judith C. wird
Ja,
sich
okay,
nicht
true.
einfach so das Buch über Menschen genannt haben, ohne da, also ich meine, guck dir Spieltrieb an. Die ist ja
Ja,
super
ja.
gebildet, also die ist ja sehr belesen. Es ist jetzt nicht so, dass man so den Mann ohne Eigenschaften gelesen hat und dann noch nie von Nietzsche gehört hat. Hä, was? Übermensch? Das war jetzt ein Zufall, also das kann nicht sein.
Ja, okay. So habe ich es gar nicht gesehen. Du hast natürlich recht.
Wie immer
Okay.
natürlich.
Naja, weiß ich jetzt nicht. Du hast jetzt die philosophische Abschlussfrage bekommen, deswegen nehme ich die dumme und die offensichtliche.
Sehr gut.
Wenn du, wenn du einen Nachbar hast, du bist irgendwo neu hingezogen oder
Ja,
der
bin
Nachbar
ich.
zieht her und der ist absolut der schlimmste Mensch, den du dir vorstellen kannst, wie kommst du damit klar?
Also, ich hatte durchaus schon schlimme Nachbarn. Ich hatte auch sehr coole Nachbarn, sehr nette Nachbarn. Akzeptieren, würde ich sagen. Ja.
Echt? Also ich würde ganz laut Spargel im Balkon laufen lassen, bis es sie stört. Ah nee, warte, dann werden ja Fans und dann ist eigentlich voll alles gut.
Ja, okay. Das war's dann auch wieder für heute. Besser wird's definitiv nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sein Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.